Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Europa-Podcasts, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Bei mir sitzt wieder der John. Herzlich willkommen, John.
Schön, wieder da zu sein.
Wir sind in der dritten Folge unserer Staffel zum europäischen Bahnsystem und wir freuen uns heute auch mal mit euch wieder ein spannendes Thema beleuchten zu können. Wir wollen aber mal gucken, wenn Züge fahren, Fahrpläne, Anschlüsse und Alltagstauglichkeit mal einmal testen, ob das denn auch wirklich funktioniert. John, du hast ein Beispiel mitgebracht aus Horkorn an der polnisch-deutschen Grenze. Da geht es einfach auch nochmal darum, wir wollen mal einfach gucken, wo genau scheitert es, wenn Züge zwar fahren, aber reisen, ne? Und das nicht wirklich funktioniert. Was sind die wiederkehrenden Muster, die sich daraus ableiten?
Ja, also die Situation in Horkorn, also ist ein bisschen nördlich von Görlitz an der deutsch-polnischen Grenze. Bis Dezember letztes Jahr, also so jetzt vor nur 6 Wochen, gab es überhaupt keinen Personenverkehr. Also es kommt jetzt ein bisschen voran. Es gibt 2 Fernzüge am Tag jetzt durch Horkorn zwischen Leipzig und Krakau. Also das ist schon das gute Nachricht. Das Problem ist, es gibt keinen Regionalverkehr dort. Also es ist dann immer noch ziemlich schwierig, die Grenze zu überqueren, so für so den Lokalverkehr. Und genau das Gleiche gibt es an einer anderen polnischen Grenze, Frankfurt an der Oder, Słubice, Rzepin. Da verkehren die Fernzüge zwischen Berlin und Warschau. Aber es gibt ein paar Regionalbahnen, aber nicht allzu viele. Und die Regionalbahnen, die die Grenze überqueren dort, sind Diesel, obwohl die Strecke elektrifiziert ist, was aber ein bisschen blöd ist. Also die sind dann die Beispiele. Also in manchen Orten haben wir Fernverkehr und keinen Regionalverkehr. In manchen Orten, in anderen Orten ist es genau umgekehrt. Man hat Regionalverkehr und keinen Fernverkehr. Und in manchen anderen Orten, die Fahrpläne sind so schwierig, dass niemand dann den Zug verwenden kann. An der französisch-belgischen Grenze bei Lille-Tournay zum Beispiel. Da gibt es Züge, aber die verkehren nicht regelmäßig genug und das bedeutet, die meisten Leute verwenden dann ein Auto, um die Grenze dort zu überqueren. Also das sind genau die Arten von Problemen bezüglich Fahrpläne und die tauchen ziemlich überall auf, auch an der der tschechisch-slowakischen Grenze gibt es ähnliche Beispiele.
Wir haben in Deutschland, würde ich jetzt mal mit einem Augenzwinkern sagen, auch immer große Probleme mit der Bahn und den Fahrplänen. Wenn es eine Stellschraube gäbe, an der du drehen dürftest, welche wäre das, um da vielleicht auch so ein bisschen Klarheit reinzubringen und das zu entzerren vielleicht?
Ja, also theoretisch sind die Fahrpläne in Deutschland sehr gut. Auf fast alle Strecken gibt es einmal pro Stunde einen Zug. Also die Theorie ist,
wenn ich das nächste Mal auf den Zug warte, werde ich an deinen Ausspruch denken, dass es in der Theorie eigentlich klappen müsste.
Genau, aber die Theorie ist vollkommen richtig. Und das ist, was die meisten Deutschen nicht verstehen. Ja, ist irgendwie, was Deutschland machen will und auch auf internationalen Grenzen, besonders in Richtung Tschechien, ist mitten im Nirgendwo in irgendeinem kleinen Dörfchen und es gibt einen Schienenbus, aber dieser Schienenbus verkehrt von 5 Uhr morgens bis 22 Uhr abends einmal pro Stunde mit einem Taktfahrplan. Das wäre ein Traum an irgendeine französische Grenze. Vielleicht mit Verspätungen, vielleicht ist es so ein bisschen dreckig oder so, aber das Ding, also theoretisch ist es richtig. Und das ist, was hier so sehr wichtig ist. Man muss eine regionale Zugverbindung, sogar auch eine internationale, in seinem Alltag integrieren können. Ja? Keine Ahnung, dein Arbeitstreffen ist verspätet, du musst dann den Zug danach dann nehmen, um zurück nach Hause zu kommen. Wie lange würdest du auf dem nächsten Zug dann warten? Wenn es mehr als eine Stunde ist, du nimmst einen anderen Verkehrsmode, um dein Ziel zu erreichen.
Und ich finde ehrlich gesagt auch schon eine Stunde lang auf dem Zug.
Ja, aber in vielen Grenzen ist es 4 Stunden. Oder es verkehren 2-3 Züge am Tag nur. Also eine Stunde ist so dem Minimum für was so ein ordentliches Service bedeutet. Aber man muss dann denken, die meisten regionalen Zügen in Deutschland rein national, man macht kein Profit mit dem Betrieb von solchen Linien. Man braucht irgendeine Subvention, um diese Linien zu betreiben. Und wenn man das dann auch international machen will, man muss das dann auf beiden Seiten der Grenze organisieren. Es gibt leider keinen Rechtsrahmen für die Subventionierung von einer kompletten internationalen Strecke. Die beiden, die Regierungsorganisationen auf beiden Seiten, in Deutschland sind das die Länder, in manche andere Länder wie die Niederlande zum Beispiel, ist das die nationale Regierung, müssen sich dann zusammensetzen und sagen, okay, das ist, was wir gemeinsam machen wollen. Wir geben ein gemeinsames Vertrag. Aber das ist juristisch gesehen ziemlich schwierig zu organisieren in vielen Orten. Mhm. In den Ländern, wo es politisch gut geht, da sieht man, dass es wirklich vorankommt. Auch bezüglich, was für Tickets man kaufen kann. Man sieht so einen riesen Unterschied zwischen Grenzen, ob es dann einfach ist, die Grenze zu überqueren oder etwas schwieriger. Aber das beginnt mit den politischen Entscheidungsträgern, die dann diese die Linien dann in den meisten Fällen in Deutschland dann auf Länderebene finanzieren können, dann müssen die das auch dann für die internationalen Linien dann auch entsprechend finanzieren.
Du hast uns noch ein anderes Beispiel mitgebracht, Gorica Nova Gorica.
So, Gorica Nova Gorica, das ist...
Was sagt dieser Fall über grenzüberschreitend?
Ja, also besonders wichtig hier, weil Europäische Akademie, wo wir die Aufzeichnung machen, macht so viele Kulturprojekte.
Du darfst gerne einen Werbeblock schalten für die ERB.
Die beiden Städte waren so gemeinsam Kulturhauptstadt Europas letztes Jahr. An die Grenze Italien, Slowenien. Und für dieses Kulturhauptstadt Europas, die haben dann eine neue Zugverbindung ins Leben gerufen. Es gab eine Güterbahnstrecke, aber ohne Personenverkehr. Und dann, okay, wir eröffnen eine neue Eisenbahnverbindung zwischen so die beiden Häfen der Stadt. Also das ist faktisch eine Stadt mit einer Grenze dazwischen oder dadurch. Problem. Wir haben diese neue Strecke, die haben sogar den Bahnhof in Novogorica sogar komplett umgebaut für dieses Projekt Kulturhauptstadt. Problem, die Züge verkehren nur am Samstag und am Sonntag und am frühen Morgen und am späten Nachmittag. Wer kann einen Zug verwenden, der nur zweimal am Tag verkehrt und das nur am Wochenende? Fast niemand, nur Samstag und Sonntags. Niemanden. Und das führt dann zu was wir häufig sehen in der Eisenbahn, ist, was so grob bekannt wird als entweder kaputt sparen oder kaputt rechnen. Das bedeutet, dass man die Eisenbahnfirmen sagen, nee, sorry, also wir drehen das ganze Service und den Betrieb runter, wir lassen wenige Züge fahren und dann nach ein paar Jahren, sorry, unsere Passagierzahlen sinken. Wir können dann dieses Dienst dann komplett einstellen.
Dann hat man einen Grund gefunden.
Ja, wir haben den Grund gefunden. Ja. Ist genau ähnlich wie die Situation mit Nachtzüge in Deutschland. Ah ja, sorry, also wir haben keine neuen Züge gekauft, wir bedienen wenige Linien, wir haben jetzt so wenige Passagiere. Wir mussten einfach den kompletten Dienst einstellen.
Es rentiert sich
nicht, sagt man. Es rentiert sich nicht mehr. Also das ist so kaputt rechnen. Und das ist, was ich dann in Gorica Nova Gorica dann fürchte, ist, weil die Passagierzahlen so gering sind, dass niemand will dann den Zug da dann tatsächlich verwenden. Die werden das weiterhin im Jahr 2026 betreiben. Ich hatte sogar Angst, das würde auch dann dieses Jahr schon gecancelt. Aber ich hoffe, die Lösung da ist dann mehr Züge, nicht wenige Züge und dann die Linie einzustellen. Aber da braucht man auf jeden Fall eine bessere Verbindung. Und ich kann eine Reise nach Gorica Nova Gorica wirklich empfehlen. Besonders die italienische Teil der Stadt ist richtig schön. Sehr, sehr interessante und ein bisschen vergessene Ecke von Italien. Die Landschaft auf der slowenischen Seite ist wunderbar. Und sobald man Nova Gorica erreicht hat, man nimmt diese Nebenbahn im nordischen Slowenien in Richtung Jesenice an der Grenze zu Österreich. Und das dient so eins von den allerschönsten Strecken Europas entlang der Fluss dort. Super, super schön. Also obwohl die Fahrpläne nicht die allerbesten sind, das ist eins von meinen Lieblingsecken von Europa dort.
Jetzt hast du gerade angeschrieben, wie die Betreiber da vorgehen. Und ich glaube, ich habe dich auch so verstanden, dass wir hier zwei unterschiedliche haben.
Ja, da.
Wie kriegt man diese denn auf den kleinsten gemeinsamen Nenner, um da vielleicht dann nochmal auch die Fahrpläne wieder zu verdichten?
Ja, oder? Mit politische Unterstützung und wenn nötig mit Geld. Ja, also das sind da zwei staatliche Betreiber, Trenitalia und den slowenischen Staatsbahnen. Es ist nicht, dass sie nicht einander mögen. Ja, die verstehen sich vergleichsweise gut miteinander.
Mhm.
Aber das hat für beide Eisenbahnfirmen keine große Bedeutung. Die sehen kein Profit, die sehen geringen Passagierzahlen. Man brauche politisches Druck und den finanziellen Rahmen, damit die dann mehr Züge da vor Ort anbieten können. Und da hat man auch keine technischen Probleme, weil die Strecke ist nicht elektrifiziert, die Geschwindigkeiten sind gering, also eine Zulassung ist nie schwierig. Also da, was man da braucht wirklich, ist eine bessere politisches Verständnis auf beiden Seiten der Grenze.
Du hast uns noch ein tolles Beispiel mitgebracht von Mondane nach Bardonecchia. Habe ich das richtig
gesprochen? Das ist leider... Ist das so gut? Also für den Fernverkehr ist es richtig gut,
ja.
Aber für den Regionalverkehr nicht. Also das ist die Hauptstrecke durch den Alpen zwischen Frankreich und Italien. Und da hat man in den letzten Jahren eine deutlich bessere Fernverkehrsverbindung gesehen. Es gibt sogar zwei Betreiber und die machen Konkurrenz gegeneinander, SNCF und Trenitalia. Also zwei staatlichen Betreiber machen da Konkurrenz gegeneinander. Das ist ein etwas ungewöhnliches Konstrukt. Aber das Problem ist, es gibt keine Regionalbahnen. Also das bedeutet, alle französischen Regionalzüge enden in Modane und alle italienischen beginnen in Bardonecchia. Also das bedeutet, dass da man brauche unbedingt eine bessere regionale Verbindung. Aus technischen Gründen muss eine Verlängerung der italienischen Züge nach Frankreich, weil die französischen Züge sind nicht mit dem italienischen Elektrifizierungssystem kompatibel. Aber es lässt sich lösen. Aber da leider Frankreich-Italien so politisch gesehen ist es sehr schwierig. Eine kleine Geschichte aus einem anderen Grenzbahnhof, ein bisschen südlicher von Modane. Breil-sur-Roya heißt im Kleinstadt. Es ist so inland von Nizza. Und diese französische Kleinstadt hat drei Eisenbahnlinien. Zwei fahren nach Italien und eins nach Frankreich. Aber den Ort ist in Frankreich. Und es hängte an dem Fahrkartenschalter. Wir verkaufen keine Fahrkarten nach Italien. Und ich bin zu dem Fahrkartenschalter gegangen. Ich spreche Französisch. So, können Sie mir sagen, also ich habe dieses Schild gesehen. Ich habe da eine Frage. Also, warum ist es nicht möglich, am Fahrkarten nach Italien zu bekommen hier? Das liegt an der Privatisierung, sagte der Typ. Also, ja. Hey, Moment mal, so Trenitalia gehört den italienischen Staat und SNCF den französischen. Es kann nicht an der Privatisierung liegen. Nee, doch, nein, also nein.
Es kann hat ich nicht überzeugt.
Aber irgendwie, das ist auch ein Beweis, dass wenn man lasst diese Eisenbahn Branche alleine solche Probleme lösen, das tun die nicht. Oder auch zwischen staatlichen und privaten Eisenbahnfirmen. Deutsche Bahn könnte Flixtrain-Tickets verkaufen oder umgekehrt. Die wollen das nicht tun und tun das dann eigentlich nicht. Also wir müssen, wenn das Ergebnis nicht gut genug ist, wir müssen politisches Druck auf die Eisenbahnfirmen dann ausüben, damit dieses Datenaustausch dann ermöglicht wird. Und da, leider ist Frankreich bezüglich Datenaustausch und Ticketing in Frankreich, Italien immer noch leider ein Horrorbeispiel.
Ich hoffe, auch da geht die Europäische Union voran, dass man die Daten wenigstens austauscht.
Ja.
Es gibt ja schon das Datengesetz jetzt auch in Deutschland.
Ne? Das ist das erfreuliche Nachricht. Es wird eine neue Verordnung vorgeschlagen von der Europäischen Kommission, entweder im Februar oder März dieses Jahr, um dieses Datenaustausch verpflichtend zu machen und damit dann auch Fahrgastrechte gesichert sind.
Auch grenzüberschreitend.
Besonders grenzüberschreitend. Ja. Oder wenn eine Reisekette, dass es mehreren Eisenbahnfirmen gibt. So ein Beispiel. Falls ich ein Ticket habe mit nur einer Eisenbahnfirma, also mein ganzes Ticket ist von Berlin nach Ljubljana und ich habe ein Ticket von der DB. Dann bin ich sicher. Ich habe Fahrgastrechte, falls irgendwas schief geht, kriege ich ein Hotel oder eine Erstattung, alles gut. Wenn ich kaufe oder versuche zu kaufen ein Ticket von Berlin nach Neuilly-sur-Rivière. So, das ist in dem kleinen Bahnhof, wo ich wohne, in dem ländlichen Burgund. Ich kriege nicht ein Ticket, sondern zwei. Ein Ticket von Berlin aus bis irgendwo an der Grenze, ja, normalerweise Straßburg. Und ein zweites Ticket von Straßburg nach Neuilly-sur-Rivière. Und falls mein Berlin nach Straßburg verspätet wird, habe ich automatisch kein Recht, in den nächsten französischen SNCF-Zug einzusteigen. Dann habe ich dann ein Problem. Was mache ich? Plane ich besonders viel Zeit in Straßburg ein, damit ich dann sicher bin, dass ich da einsteige? Riskiere ich das? Hoffe ich, dass den Zugchef da freundlich ist und lässt mich da rein? Ja, all das muss geklärt werden, weil im Vergleich zu der Situation mit dem Luftverkehr, wir haben auf die diversen Abschnitte einer Reise oft nur ein Anbieter in Europa. Es ist DB hier und SNCF da. Und das muss dann geklärt werden. Aus Sicht der Passagiere, aus Sicht der Fahrgäste. Was ich leider höre von den Eisenbahnfirmen ist, warum sollen wir irgendwas tun? Unsere internationalen Züge sind schon voll. Ja? Und das stimmt zum Teil. Aber in dem Luftverkehr hat Michael Olive von Ryanair nie gesagt, ja, meine Flugzeuge sind voll. Ja, er hat dann mehr Flugzeuge gekauft. Ja. Also warum sehen wir keine Gelegenheit hier, dann mehr Züge anzubieten? Weil ich sehe, dass wenn es vorteilhaft für die Fahrgäste ist, ja, ich kaufe mein Zugticket und ich habe Fahrgastrechte bis meinem Ziel, dann die Chancen, dass ich für meine nächste Reise den Zug dann nehme, sind entsprechend höher, denn man verkauft mehr Tickets, man kauft mehr Züge, man lasse mehr Züge fahren und man hat dann einen positiven Kreis.
Ja, und so ein stetiges Wachstum.
Ja, genau. Und was ich in meiner Recherche dann entdeckt habe, Deutschland ist hier die große Ausnahme, aber besonders mal wieder in Frankreich und in Spanien und zum Teil in Belgien und zum Teil in Zentraleuropa. Wir haben ausreichend Kapazität. Es ist nicht, dass unser Eisenbahnnetz voll ist. In Deutschland in vielen Orten schon. Also das ist wirklich gut. Da ist Deutschland wirklich die große Ausnahme. Deutschlands Eisenbahnnetz ist so dicht. Und es gibt manche Stellen, besonders rund um Köln und rund um Frankfurt, wo sobald ein Zug verspätet ist, bricht alles zusammen, weil alle anderen Züge dahinter sind dann auch verspätet. Aber es gibt viele Orte in Europa, wo man könnte viel, viel mehr Züge verkehren lassen mit dem bestehenden Infrastruktur. Wir brauchen nur neue Schiene, um das zu ermöglichen. Ja, in manchen Stellen schon, aber in vielen Orten nicht.
Jetzt haben wir in dieser Folge schon über viele kleine Beispiele gesprochen, wo es so ein bisschen hakt und wo man vielleicht auch temporär mal so ein bisschen nachkaschieren könnte. Was mich mal interessieren würde, wäre, wenn wir mal so rauszoomen und das Wort Privatisierung ist eben schon bei dir gefallen. Wie bewertest du Privatisierung? Ihr habt in Großbritannien auch viel privatisiert. In Deutschland ist die Deutsche Bahn ja auch an die Börse gegangen. Und man hat immer so ein bisschen das, ja, 25% ist, glaube ich, eine staatliche Sperrminorität.
Nee, es ist immer noch 100% staatlich.
Ja, es ist 100% staatlich.
Es ist Deutsche Bahn AG. Also ja. Gerhard Schröder wollte, dass die Bahn ginge an die Börse. Ja. Hat das am Ende tatsächlich nicht getan.
Ja.
Ja, aber es gibt natürlich viele andere private Betreiber, also hier in Berlin zum Beispiel haben wir ODEC, also das ist eine private Betreiber für regionale Bahnlinien.
Genau, aber meine Frage ist, es ist doch aber auch wirklich so, dass sich eine Bahn, sage ich mal, Kosten rentieren muss von der, oder siehst du eigentlich die Bahn als eine Daseinsfürsorge, die allein durch Steuergelder finanziert werden könnte, die dann auch diese Probleme behebt, die wir gerade besprochen haben?
Ich sehe dieses Problem ein bisschen anders, also aus realer Erfahrung vor Ort. Ich bin kein Fan der Privatisierung und auch kein Feind der Privatisierung. Ich habe aus meiner Erfahrung gesehen, es gibt gute privaten Firmen und schlechten, es gibt guten staatlichen und schlechten und es gibt besseren und schlechteren Arten und Weisen, ein Eisenbahn teils zu privatisieren, wenn man das machen will.
Und wo ist der Sweet Spot?
Aber wir reden hier von, wie viel Geld will man in seinem Eisenbahnsystem reinstecken und was für ein Ergebnis will man haben?
Es ist eine politische Entscheidung.
In Europa, das grob müssen wir sagen, oder aus meiner Sicht, das beste Eisenbahnsystem ist in der Schweiz.
Ja.
Und das ist am meisten subventioniert dort. In Österreich ist es sogar dreimal so viel subventioniert pro Einwohner als das Eisenbahnsystem in Deutschland. Mhm. Es ist dann selbstverständlich, die Eisenbahn ist dann in Österreich besser als in Deutschland. Frankreich ist noch weniger subventioniert als in die Deutsche Bahn. Die Frage ist, wie viel Geld hat man und wie macht man das Beste daraus von was für Geld es da gibt. Und da ist die deutsche Eisenbahnsystem ziemlich effizient.
Mhm. Ja.
Wenn wir vergleichen die Subventionen pro Zugkilometer von Regionalbahnen in Deutschland und in Frankreich. Die Subventionierung liegt bei 10 Euro pro Zugkilometer in Deutschland und 26 pro Zugkilometer in Frankreich. Dieses System in Deutschland ist teils privatisiert. Man hat DB Regio, gehört noch die Stadt. Man hat sogar regionale staatliche Eisenbahnfirmen wie SWEG in Baden-Württemberg gehört dem Land Baden-Württemberg. Ist so staatlich, aber regional. Ja, das ist auch ein interessantes Konstrukt. Und privaten Firmen wie Netinera zum Beispiel oder Transdev, die dann über öffentlichen Ausschreibungen dann diverse Linien in Deutschland betreiben. Das druckte dann die Kosten nach unten, aber vielleicht auch das Servicequalität in manchen Stellen.
Du meinst, das drückt die Preise nach unten?
Ja, genau. Oder, aber das bedeutet, okay, ja. Also Deutschland kriegt richtig viele Zugkilometer für ziemlich wenig Subvention. Das ist eine Entscheidung. Frankreich kriegt ziemlich wenig Zugkilometer für ziemlich wenig Subvention.
Weil dort nur staatlich fährt.
Ja, ja. Oder bisher. Ja, es kommt ein bisschen eine Liberalisierung. Ja. Die Frage ist dann, falls man das tut, wie löst man einen Streit zwischen die diversen Betreiber? Also, falls meine Regionalbahn betrieben von einem privaten Unternehmer verspätet ist und ich verpasse mein von der staatlichen Eisenbahnfirma betriebener Fernzug oder umgekehrt,
ja,
wie ist das all das dann geklärt? Und das beste System, wie die das geklärt haben, aus meiner Sicht, ist in Tschechien. Weil die haben, es ist festgesetzt, dieses Zug muss so und so viele Minuten warten auf diesen Zug von einer anderen Firma. Im Vergleich ist es in Schweden zum Beispiel eine Katastrophe. Wenn ich da mit der Bahn reise, normalerweise in den Sommermonaten, gibt es zahlreiche Baustellen und dann Streit zwischen die Betreiber von den Zügen tagsüber, die von einer Firma betrieben sind, gegen die Nachtzüge, die von einer anderen Firma betrieben sind, und die beide meckern, bis die eine Lösung finden für einen Ersatzbus, weil es Bauarbeit gibt. Und ist immer ein Horror für mich, in Schweden zu reisen, weil ich komme nicht an gute Informationen über was dann fährt. Und eigentlich, was für ein Kompromiss will man haben? In Tschechien, es gibt keine Hochgeschwindigkeitszüge, aber es gibt zahlreiche Regionalbahnen. In Frankreich ist es genau umgekehrt. Die TGVs fahren sehr gut zwischen den Großstädten, aber auf dem Flachland und auch so mittelgroßen Städten, das ist alles ziemlich schlecht. Ja? Das ist eine Entscheidung. Wir priorisieren die Großstädte. In Tschechien, wir priorisieren die kleinen Dörfer und die Nebenbahnen. Ja? Also um alles auf einem ordentlichen Stand zu bringen. Man braucht deutlich mehr Geld, egal ob den Zug selber von einem privaten oder von einem staatlichen Firma betrieben wird. Und zum Schluss, da kommt zum Beispiel Italien. Aus meiner Sicht, die beste Hochgeschwindigkeitsstrecke Europas ist Mailand nach Rom. Weil da hat man Konkurrenz zwischen zwei Betreibern, Italo, den privaten, und Trenitalia, den staatlichen. Und da hat auch Trenitalia akzeptiert, wir sind als staatlichen Betreiber heute besser, weil wir Druck hatten von unseren privaten Gegnern. Und das ist dann sehr interessant. Und weil Trenitalia als staatliches Betreiber so sehr gut ist, man kann jetzt einen von Trenitalia betriebenen Zug rein in Frankreich nehmen, die betreiben Marseille nach Paris, Die betreiben ab Barcelona nach Madrid in Spanien. Also man kann in einem italienischen Zug auf eine reine spanische Strecke einsteigen. Wow. Ja? Und das tun die nach einer sehr guten Art und Weise. Weil, obwohl es eine staatliche Firma ist, die haben das so richtig im Stand gebracht, dank dieses Druck von den privaten Konkurrenten. Ja, also irgendeine Mischlösung scheint mir unter den richtigen Umständen gut zu finden, zu funktionieren.
Mhm. Bleiben wir mal bei dem Stichwort privater Betreiber. Wir haben ja in Deutschland seit einigen Jahren Flixtrain zum Beispiel. Machen die nicht auch Druck auf die Deutsche Bahn? Und dann frage ich mich, warum wird die Deutsche Bahn denn nicht besser? Weil man hat immer das Gefühl, sie wird schlechter von Jahr zu Jahr. Ist nur mein persönliches.
Und Flixtrain auch.
Ja? Und Flixtrain auch.
Ja, ja.
Das heißt, hier haben wir ein Beispiel, wo man sich nicht gegenseitig befruchtet, sondern gegenseitig schlechter macht.
Nee, es ist wegen der Infrastruktur. Also, natürlich gibt es ein paar Probleme mit der DB bezüglich Instandhaltung von den Zügen und so. Mhm. Aber grob, das hauptsächliche Problem in Deutschland ist, das Schienennetz ist marode und das Schienennetz ist voll. Das bedeutet, dass egal wer fährt, obwohl entweder Deutsche Bahn oder Flixtrain oder irgendeinem sonstigen Betreiber, sind die Verspätungen von Flixtrain weniger als die Verspätungen von Deutsche Bahn? Nein, nicht unbedingt. Ja, die haben genau die gleichen Probleme. Die Züge sind veraltet, die haben Probleme auf einem marodes Bahnnetz. Also grob muss ich sagen, wenn man sieht, den Stand der deutschen Bahnnetz, was DB hier tut, ist nicht allzu schlecht. Mhm. Ja, die betreiben irre viele Züge für einen ziemlich fairen Preis. Diese Züge in Deutschland sind an Bord, besonders die ICEs, sehr komfortabel in einem europäischen Vergleich. Die Preise sind ziemlich fair. Ja? Und die Züge fahren rund um die Uhr. Oder nicht rund um die Uhr, aber von sehr früh bis sehr spät. Und man hat einen Stundentakt auf die meisten Strecken. Also, und das Problem in Deutschland liegt 25 Jahre zurück, zu Gerhard Schröders Zeiten, als die haben reduziert die Investitionen in dem Schienennetz. Und während dieser Periode stieg immer noch die Fahrgastzahlen. Also immer mehr Passagiere und immer weniger Investitionen. Und nur jetzt, seit der Ampelkoalition, hat man in Deutschland gesehen, okay, jetzt gibt es mehr Investitionen, um dann den Stand der Netz zu verbessern. Also aus meiner Sicht, die Probleme in Deutschland liegen überhaupt nicht an Konkurrenz, ja oder nein, oder Flixtrain, ja oder nein, sondern die Schienen, auf denen die Züge fahren, sind einfach in einem schlechten Zustand.
Man sieht, die kleinen Probleme vor Ort zeigen sich, wenn bei den Großen nicht ordentlich investiert wird, ganz oben. Ja. Lieber John, ich danke dir auch für diese Folge. Es hat mir großartigen Spaß gemacht, mit dir heute darüber zu reden.
Sehr gerne.
Und ich freue mich schon auf dich in der nächsten Woche, wenn wir wieder darüber reden. Wir haben es eben schon mal kurz einmal angesprochen. Wir wollen noch über Pricing reden und die Daten und den Hebel der Europäischen Union. Ihr, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, bleibt gerne dran. Freut euch auf die nächste Sendung, wenn wir wieder über das europäische Eisenbahnsystem reden. Herzlichen Dank und auf Wiederhören.